Ich darf euch auch einen schönen guten Morgen wünschen, heute Morgen. Ich freue mich, dass wir noch einmal heute, vorerst ein letztes Mal, ins zweite Buch Mose eintauchen. Also wir haben eine lange Predigtreihe hinter uns, eine zweigeteilte Predigtreihe über das zweite Buch Mose gehabt. Heute ist vorerst die letzte Predigt in dieser Reihe. Nächste Woche steigen wir dann nochmal ins fünfte Buch Mose ein mit einer Predigt. Das ist so die Verknüpfung. Aber heute schließen wir diese Reihe im zweiten Buch Mose zu. Und ich vermute mal, jeder von uns kennt das Sprichwort, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Da sind zwei Kinder, die abgemacht haben, dass sie für den Rest ihres Lebens ihre Süßigkeiten miteinander teilen werden. Oder da sind zwei Geschwister, die familieninterne Deals vereinbart haben. Zum Beispiel wie, wenn du mein Zimmer saugst, dann höre ich auf, dich zu ärgern. Oder wenn du für mich abspülst, dann sage ich Mama und Papa nicht, dass du das Garagentor mit Bauschaum zugeklebt hast. Ja, also, und dann reichten sie sich die Hand und sagen, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. So in etwa laufen Vertragsabschlüsse unter Kindern ab. Irgendwann reichen diese Vertragsabschlüsse dann in der Form aber nicht mehr. Wenn wir ein bisschen älter werden, dann brauchen wir eher was Schriftliches. Und dann begegnen uns solche Dinge, also wie Ausbildungsverträge, Arbeitsverträge, Mietverträge, Versicherungsverträge, Bankverträge und so weiter. Und so ein Vertrag hat ja im Normalfall immer zwei Seiten. Zum einen gibt es zwei Vertragsparteien, die sich also auf eine Vertragspartnerschaft einigen. Und dann gibt es immer in diesem Vertrag oder in diesem gemeinsamen Beschluss sowohl Rechte als auch Pflichten. Das macht so einen Vertrag aus. Und beide Vertragspartner willigen ein und legen sich darauf fest, sich an diese Abmachungen zu halten. Egal also, ob in der Kindheit oder später als Erwachsener, wir kennen solche Vereinbarungen oder Vertragsabschlüsse aus unserem Leben als Menschen im Miteinander. Aber wie sieht das aus, wenn es zu einem Vertragsabschluss kommt zwischen Gott und Mensch? Darum soll es heute Morgen gehen nochmal, in dieser letzten Predigt über das zweite Buch Mose. Und das Thema lautet der große Bundesschluss. Und es geht um 2. Mose 24. Und ich will mit uns in diesen Text hineinschauen, 2. Mose 24, die Verse 1 bis 18, das ist aber das ganze Kapitel. 2. Mose 24, und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer lauten Stimme und mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus, den Söhnen Israels hin, die brachten Brandopfer da und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch, wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg nieder, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. sind drei Dinge heute Morgen, die kennzeichnend sind für diesen Bundesschluss, die wir uns näher anschauen wollen und die auch zwischen uns und Gott mit dem Bundesschluss im erweiterten Sinne dann zu tun haben. Und das Erste, was wir heute Morgen bedenken wollen, ist der große Bundesschluss mit klaren Konditionen. Und es geht um Vers 1 bis 3. Wir erinnern uns nochmal zurück an 2. Mose 19, wo wir in 2. Mose 19, Vers 3 bis 6 schon mal so eine Kurzfassung des Bundesschlusses eigentlich gesehen haben zwischen Gott und seinem Volk. Dort hieß es, ich habe diese Stelle nochmal mitgebracht, 2. Mose 19, Vers 3 bis 6, Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Wir haben uns das schon näher angeschaut in dieser Predigt über 2. Mose 19. Könnt ihr gerne nachhören auch nochmal auf der Homepage. Hier ist die Begegnung mit Gott. Und wir haben gesehen damals, dass also Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat und dass er sie aus freien Stücken zu seinem Eigentum gemacht hat. Und sie sollten ihm jetzt als ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation dienen. Und diese Bestimmung, die sie hatten, die sollte dadurch zum Ausdruck kommen, dass sie auf Gottes Stimme hören und dass sie seinen Bund halten. Wie das aus unserer Lebenswelt uns ja bekannt ist, ist es so, dass bei Vertragsabschlüssen oder Bündnissen immer gewisse Konditionen mit verbunden sind. Und so ist es auch hier, also mit klaren Konditionen, mit klaren Vereinbarungen verbunden. Und genau diese Kondition, diese Vereinbarung, die führt Gott weiter aus dann in 2. Mose 20. Zunächst mal als einen gewissen Grundstock, die 10 Gebote, die wir uns angeschaut haben. Und dann führt er das weiter aus, ab Kapitel 20, Vers 22 bis zum Ende von Kapitel 23. Und da wird detaillierter ausgeführt, wie sollen denn eigentlich diese Gebote angewandt werden in speziellen einzelnen Lebenssituationen und Bereichen der Israeliten damals. Wir haben das in unserer Predigtreihe ausgespart, aber es lohnt sich trotzdem, mal mit dem Hintergrund der 10 Gebote diese Passage einfach zu lesen. Und so ist Mose also ab Kapitel 20, Vers 22 bis zum Ende von Kapitel 23 auf dem Berg, bekommt dort verschiedene Anweisungen, die wir dann heute ja auch nachlesen können in diesen Kapiteln. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass Mose noch auf dem Berg diese Anweisungen bekommt, die wir dann in Kapitel 24, also in unseren Versen von heute, in den ersten beiden lesen, wo es dann heißt, und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Wie das in Erfüllung geht, sehen wir später in den Versen 9 bis 11, da wird das umgesetzt. Zunächst mal ist es so, dass Mose diese Worte wahrscheinlich noch auf dem Berg bekommt von Gott, also diese Anweisungen, aber dann erstmal herabsteigt vom Berg und mit dem Volk redet. Und so heißt es dann in Vers 3 weiter, darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also Mose stellt dem Volk an dieser Stelle ganz klar die Bundeskonditionen nochmal ausdrücklich vor. Und zwar ohne irgendwas auszusparen. Hier heißt es, dass er alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen ihnen mitgeteilt hat. Das heißt, alles, was in Kapitel 20 bis 23 Gott ihm gesagt hatte, das teilt er ihnen an dieser Stelle mit. Und nun haben wir das bei unseren Vertragsabschlüssen heute immer so, dass wir so eine gewisse Skepsis haben. Ne? Was steht denn im Kleingedruckten, denken wir dann oft. Und haben so die Bedenken, dass uns da doch vielleicht jemand was unterjubeln könnte oder wir am Ende doch irgendwie eine Schattenseite des Angebots übersehen haben oder so. Das ist hier absolut nicht der Fall. Gott, und in dem Fall Mose, sagt ihnen alles. Das heißt, sie sind bestens informiert, was Gott gesagt hat und was Gott von ihnen fordert. Umso beachtlicher ist dann natürlich die Aussage in der zweiten Vershälfte vom Volk, wo es heißt, und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also wir sehen hier ein ganz klar entschlossenes Ja vom Volk. Hier ist es das ganze Volk, das heißt nicht ein paar Hansel irgendwie, sondern das ganze Volk antworten mit einer Stimme, das heißt ohne zu zweifeln, nicht zögerlich, und sie antworten, alle Worte wollen wir tun. Das heißt nicht nur die uns in den Kram passen, sondern alle. Und genau die gleiche Reaktion und fast ähnliche Worte haben wir schon mal gelesen in 2. Mose 19, Vers 8, wo diese kürzere Form des Bundesschlusses war. Und da haben sie ganz ähnlich reagiert. Aber was hier so ambitioniert und so entschlossen klingt, das ist schon relativ bald dann Geschichte gewesen, weil innerhalb der nächsten 40 Tage kam es schon zu einem Vertragsbruch von Seiten Israels. Wir bräuchten dazu nur in 2. Mose 32 weiter hineinschauen. Wir hatten das schon mal angedeutet, wo diese Geschichte von dem goldenen Kalb ist. Sie nehmen ihre goldenen Ohrringe, schmelzen die ein, machen die zu einem goldenen Kalb, werfen sich vor diesem Kalb nieder, opfern ihm und sagen, das ist der Gott, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Es ist gut, die Begebenheit selbst vielleicht nochmal nachzulesen in 2. Mose 32. Wir merken relativ schnell, dass dieser Gesetzesbund, der hier geschlossen wird, nicht zu dem Erfolg führt, der eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Aber aus welchem Grund ist das so? Gibt es doch vielleicht Kleingedrucktes, das übersehen wurde, oder sind vielleicht die Konditionen doch so schlecht? Absolut nicht. Die Konditionen und die Gesetze als solches sind absolut nicht schlecht, sondern vielmehr die eine Seite der Bundespartner. Das Problem ist nicht das Gesetz, sondern das sündige Herz des Menschen. Das ist der Grund, warum es zu diesem Vertragsbruch schon gar nicht lange Zeit später kommt. Und damals wie heute ist das das eigentliche Problem. Das Problem zwischen Gott und Menschen, nicht, dass Gottes Anspruch zu hoch wäre, sondern dass wir ein sündiges Herz haben. Wir sind egoistisch. Wir wollen selbstbestimmt leben. Wir lieben und ehren uns mehr als Gott, der es eigentlich verdient hat. Um es mit einem gewissen Fazit auszudrücken, was die Bibel schon ziemlich früh in den ersten Kapiteln der Bibel macht, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, heißt es in 1. Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das trifft nicht nur auf einzelne Menschen zu, auch nicht nur auf das Volk Israel zu, sondern es trifft auf jeden Menschen zu, seitdem die Sünde in der Welt ist. Und genau das versetzt uns in eine äußerst schwierige Position, weil das einerseits der Anspruch Gottes und auf der anderen Seite ist mein Leben und wir kriegen die beiden nicht übereinander. Und bemühen wir uns noch so sehr darum, alle Gebote zu halten, die Gott gegeben hat, wir schaffen es nicht. Anders ausgedrückt, wenn Gott uns nach dem Gesetz beurteilt, dann sind wir hoffnungslos verloren. Dann wird es keine Gemeinschaft zwischen mir und Gott geben. Das ist ausgeschlossen. Und das bedeutet ja, also während Gott zu 100% treu seinen Part erfüllt, versage ich auf ganzer Linie. Und das funktioniert irgendwie nicht. Und genau davon spricht die Bibel, dass jeder Mensch Sünder ist und dass wir dadurch getrennt sind, solange wir in unseren Sünden bleiben. Du und ich, wir werden dem Anspruch Gottes aus eigener Kraft nicht gerecht. Es ist unmöglich und damit sind wir verurteilt. Nun könnte man auf die Idee kommen und sagen, machen wir es doch so, wir schrauben ein bisschen an den Konditionen. Also in dem Sinne, Gott könnte ja vielleicht einfach mal ein bisschen mehr ein Auge zudrücken und das alles nicht ganz so ernst nehmen und es dem Menschen ein bisschen einfacher machen. Wenn Gott das tun würde, würde er damit seine eigene Gerechtigkeit und seine eigene Heiligkeit verleugnen. Aber die Bibel macht uns deutlich, 2. Timotheus 2, Vers 13, Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Also er kann nicht mal eben Gesetze anpassen oder verändern, wie wir das in unseren Tagen heute so sehen, wie das so funktionieren kann. Das ist bei Gott unmöglich, er ist unveränderlich. Also bleibt eigentlich nur eine andere Option, damit du und ich zu Gott kommen können. Und zwar ein anderer erfüllt die Konditionen. Jemand anders erfüllt an meiner Stelle den Anspruch Gottes, jemand anders hält für mich alle Gebote, die der Herr geboten hat. Und wie wunderbar ist vor diesem gedanklichen Hintergrund dann, wenn wir im Neuen Testament dann folgende zwei Aussagen lesen. Die erste, Matthäus 5, Vers 17, wo Jesus selbst sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Mit anderen Worten, die Konditionen, damit Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen bestehen kann und wiederhergestellt werden kann, die sind unverändert immer die gleichen gewesen, auch zu Zeiten Jesu. Jesus löst das Gesetz nicht auf, sondern er erfüllt das Gesetz, so heißt es hier. Allerdings tut er das unterm Strich nicht für sich, sondern für uns. Und das führt uns zur zweiten Stelle, die so gut in diese Weihnachtstage hineinpasst. Das ist eine sehr bekannte Stelle, die oft gelesen wird in den Weihnachtstagen aus Galater 4. Galater 4, Vers 4 und 5 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch wie du und ich und er begab sich unter sein eigenes Gesetz. Und nochmal, nicht weil er das nötig hatte, sondern wir. Er wurde Mensch, begab sich unter sein eigenes Gesetz und er erfüllte an unserer Stelle das Gesetz. Und wir lesen hier, warum? Zweimal damit. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Zweimal damit. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Wer sind die, die unter dem Gesetz waren oder vielleicht sogar immer noch sind? Du und ich und jeder andere Mensch. Jeder von uns müsste nach Gottes Gesetz beurteilt werden, wenn nicht dieser Loskauf von Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, für ihn gültig geworden ist. Und dieser Loskauf, von dem hier die Rede ist, bedeutet im Kern, dass jemand anders mein Versagen begleicht, dass jemand anders meine Schuld bezahlt, dass meine Schuld mir nicht mehr angerechnet werden kann. Und genau das hat Jesus am Kreuz von Golgatha getan. Er bezahlte dort eine Schuld, die er nicht hatte, damit er eine Schuld begleichen kann, die ich habe. Nochmal, er bezahlte dort eine Schuld, die er nicht hatte, damit er die Schuld bezahlen kann, die ich habe. Genau das tut er. Er erfüllt vollkommen die Kondition Gottes, er erfüllt vollkommen das Gesetz und stirbt trotzdem wie ein Gesetzloser an meiner Stelle. Und jeder, der das glaubt und diesen Loskauf für sich persönlich in Anspruch genommen hat, der wird nicht mehr durchs Gesetz verurteilt, sondern er wird durch Jesus Christus von Gott begnadigt. Aber es bedarf dieses bewusste Eingeständnis vor Gott, im Gebet zum Ausdruck zu bringen, ja, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe in dem und dem und dem versagt, ich habe ohne dich gelebt und ich weiß, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade. Und ich glaube, Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, dass du den Preis für meine Sünde vollkommen bezahlt hast. Ich will nicht mehr ohne dich leben, sondern ich will mit dir leben, du sollst Herr meines Lebens sein. Wenn jemand das so zum Ausdruck gebracht hat, dann gehört er dazu. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, vielleicht auch bei Leuten heute Morgen, die schon oft hier gewesen sind, die das schon oft gehört haben, ja, und wir sagen jetzt Sonntag für Sonntag ja auch diese Botschaft, weil sie so wichtig ist, aber wenn dieser Schritt noch nicht konkret gegangen wurde, dann frag dich ehrlich, was dich hindert, auch an diesem Morgen. Und wenn du überzeugt bist davon, das stimmt, und du glaubst, dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, und du willst ihm dein Leben übergeben, dann geh diesen Schritt noch heute. Und ich weiß, wie das geht. Sprich gern mich an oder jemand sonst hier, mit dem du vertraut bist. Weil unterm Strich bleiben nur zwei Optionen, wie wir eines Tages vor Gott stehen können. Entweder mit Jesus und damit als Erlöste, denen Schuld nicht mehr angerechnet wird, oder ohne Jesus, was bedeutet, dass wir nach dem Gesetz beurteilt werden und dadurch gerichtet werden. Mit Jesus landest du bei Gott im Himmel, ohne Jesus landest du ohne Gott in der Hölle. Ohne Jesus gibt es keine Zugehörigkeit zu Gott. Du bleibst in der Gottesferne, davon spricht die Bibel. Aber mit Jesus darfst du dich Sohn oder Tochter Gottes nennen. Und das ist das Zweite damit, wovon hier dieser Vers spricht, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist ein unglaubliches Privileg, was wir haben. Jesus kam, um uns Sünder zu erlösen und uns in einen ganz neuen Stand der Gemeinschaft mit Gott zu versetzen, nämlich Söhne und Töchter Gottes zu werden. Die Frage ist, in welchem Stand befindest du dich? Bist du ganz klar entschieden für Jesus? Und wie stehst du zu Gott? Wie stehst du auch eines Tages vor Gott? Mit Jesus oder ohne Jesus? Das ist die alles entscheidende Frage. Vielleicht ist heute Morgen der Punkt, wo du sagst, ja, das festzumachen, diesen Gnadenbund, den Gott gestiftet hat in Jesus Christus, den will ich annehmen. Das Volk Israel hat diesen Bund geschlossen damals, auch wenn eigentlich klar war und vor allem für Gott klar war, dass Israel diesen Bund nicht halten wird und dass das auch nicht das Letzte ist, was wirklich zu zielführend ist. Und trotzdem schließen sie diesen Bund und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der große Bundesschluss mit Blut besiegelt. Und es geht um Vers 4 bis 8. Nachdem die Konditionen jetzt klar sind, kam es dann zu einem feierlichen Beschluss. Und die Feier an dieser Stelle, die sah wahrscheinlich etwas anders aus, als das bei den meisten von uns heute so der Fall gewesen wäre. Und wenn man sich so ein bisschen hineindenkt in diese Situation, wird sich der ein oder andere wahrscheinlich auch ekeln, wenn er dabei gewesen wäre. Aber es bringt ganz wichtige Dinge zum Ausdruck, die wir hier sehen. Zunächst mal in Vers 4 am Anfang heißt es, dass Mose alle Worte des Herrn aufschrieb. Das hätten wir noch theoretisch zum ersten Punkt der Konditionen auch mitnehmen können. Mose hält also schriftlich fest, was Gott alles gesagt hat. Und so hatten die Israeliten damals verbindlich sichtbar vor Augen, was also von Gott geboten war. Und wir können es ja bis heute noch nachlesen. Das heißt, diese Bundeskonditionen, die waren schriftlich festgehalten. Und dann kommt es zu diesem eigentlichen Bundesschluss zwischen zwei Bundespartnern oder Vertragspartnern, in dem sie zustimmen. Und dabei ist relativ klar, also der eine Bundespartner ist Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Volk. Und trotzdem läuft das jetzt nicht so, dass Gott irgendwie an jedem einzelnen Volksgenossen damals vorbeigegangen ist und dem die Hand geschüttelt hat. Das war ja so einfach nicht möglich. Wir erinnern uns nochmal daran, wie wir es in 2. Mose 19 uns auch angeschaut haben, dass da diese Grenze gegeben war, wo Gott gesagt hat, also wenn jemand da drüber tritt, dann muss er getötet werden. Das heißt also, keiner konnte sich unerlaubt Gott nahen. Das wird immer wieder deutlich in diesen Kapiteln. Also werden symbolisch hier zwei Dinge errichtet. Und davon lesen wir weiter im Vers 4. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Der Altar steht an dieser Stelle stellvertretend für den einen Bundespartner, nämlich für Gott. Und diese 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels, die stehen für den anderen Bundespartner, nämlich für Israel oder für ganz Israel eigentlich so. Ja? Also diese 12 Stämme. Und es ist gut denkbar, dass der Altar in der Mitte stand und die Steine, die aufgestellt wurden, dann ringsrum. Wichtig ist aber vor allem, dass diese beiden Dinge unten am Berg, das heißt inmitten der Volksgemeinschaft, aufgerichtet wurden. Und dementsprechend war das so, dass sie das noch längere Zeit sehen konnten. Insgesamt waren sie bis 4. Mose 10 ja an diesem Berg, das hatten wir auch schon, also 11 Monate. Das heißt, sie hatten das 11 Monate vor Augen, dass dieser Bundesschluss da stattgefunden hat. Aber das ist noch nicht alles. Also diese Errichtung dieser zwei Dinge, da ist das eine, aber dann lesen wir in Vers 5 weiter von einer sehr, ich würde sagen, blutigen Angelegenheit und sehr eindrücklichen Erfahrung für Israel. Dort heißt es dann weiter, da sandte er, Mose, junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Was die allgemeinen Opfervorschriften anging, das kam erst im 3. Buch Mose, also zu einem späteren Zeitpunkt dann erst, und trotzdem waren Opfer für Gott absolut nichts Neues in der Bibel. Das sehen wir schon ziemlich schnell nach dem Sündenfall in 1. Mose 4 bei Kain und Abel, die Opfer bringen. Wir sehen das bei Noah zum Beispiel in 1. Mose 8, Vers 20, wo es heißt, dass er dem Herrn einen Altar baute und ein Brandopfer dargebracht hat. Und Opfer begegnen uns immer wieder im Laufe der Geschichte, bis dahin schon. Aber Opfer sind erst nötig gewesen, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Und einerseits sind Opfer im Alten Testament immer ein Ausdruck der Anbetung, indem man etwas sehr Wertvolles, zuallermeist ein Tier, oder aber ein wirklich wertvolles Tier, ein gutes, gesundes, fehlerloses Tier, indem man das hergibt und bereit war, also für Gott das so dahin zu geben. Das ist eine Form der Anbetung. Zum anderen erinnerten Opfer Menschen immer wieder daran, dass sie sündige, unvollkommene Menschen sind, die schuldloses Blut brauchen, um ausgelöst zu werden, damit sie vor Gott erscheinen können. Das ist der andere Grundgedanke, den wir sehen durchs ganze Alte Testament hindurch. Und beide Gedankengänge, die begegnen uns hier auch in diesen Versen. Später waren es die Priester dann aus dem Stamm der Leviten, die die Opfer gebracht haben. Aber hier lesen wir davon, es sind junge Männer, die also Mose angeheuert hat hier. Und sie brachten, so heißt es, Brandopfer und Heilsopfer. Brandopfer waren Opfer, die also als ein ganzes männliches, fehlerloses Tier geschlachtet wurden und die ganz verbrannt wurden. Das heißt, der Mensch, der bekam davon überhaupt nichts zu essen, kein einziger, sondern sie waren komplett weg. Und das war ein Ausdruck der ganzen Hingabe und der ungeteilten Liebe Gott gegenüber. Das ist natürlich an dieser Stelle in dem Bundesschluss von wichtiger Bedeutung. Auf der anderen Seite lesen wir hier von dem Heilsopfer, man könnte das auch als Friedensopfer oder Gemeinschaftsopfer oder Abschlussopfer bezeichnen. Und das war ein Opfer, das wurde nach den Brandopfern oder nach solchen Opfern wie Brandopfern dargebracht. Und das war ein Schlacht- und Feueropfer, in dem ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege, hier in diesem Fall Stiere, geschlachtet wurden. Und nachdem man die besten Teile für Gott verbrannt hatte, durften die Opfernden selbst und die Verwandten und Freunde und auch die Priester später dann von diesem Opfer noch essen. Und dieses Opfer mal, dieses Heilsopfer, das sollte die Freude über das Heil, was Gott geschenkt hat, und den Frieden, den Gott gestiftet hat mit seinem Volk, das sollte das zum Ausdruck bringen, und zugleich auch die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Wir merken uns mal so diesen Gedanken, weil wir kommen nachher nochmal in Vers 11 darauf zu sprechen, wo das nochmal bedeutsam wird. Das heißt, diese beiden Opfer hier, die wurden als Ausdruck von Hingabe, von Anbetung und von Freude dargebracht. Aber darüber hinaus begegnet uns auch hier schon der Gedanke der Sühnung dann weiter in Vers 6 bis 8. Dort lesen wir, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Also Mose nimmt das Blut von den Tieren, teilt das in zwei Hälften. Die eine Hälfte sprengt er an den Altar, also symbolisch auf die Bundesseite Gottes. Das ist nicht so zu verstehen, dass Gott in irgendeiner Art und Weise Reinigung nötig hätte, sondern wenn dann eher der Altar, der durch Menschenhände, durch Sünderhände errichtet wurde. Also die eine Seite auf Gottes Bundesseite, die andere Hälfte des Blutes wurde für die Bundesseite vom Volk aufbewahrt. Und in diesem offiziellen Akt, den Mose dann vollzieht, nimmt er dieses Buch des Bundes, damit sind sehr wahrscheinlich die Worte gemeint, die er in Vers 4 also niedergeschrieben hat alle, und er liest es dem Volk nochmal vor. Und wiederum kommt es dann zur Bestätigung von dem Volk mit diesen ausdrücklichen Worten, die wir lesen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und gehorchen ist noch so ein Zusatz, den wir beim ersten Mal nicht hatten. Das heißt, hier ist ein wirkliches Gehorsamsbekenntnis. Und daraufhin geschieht dann etwas, was für uns sehr befremdlich ist wahrscheinlich. Nämlich Mose nimmt das Blut und besprengt damit das Volk. Und er sagt dann dabei, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Es gibt einige Ausleger, die gehen davon aus, dass er nicht das Volk selbst besprengt hat, sondern diese 12 Steine, die dann symbolisch für das Volk da standen. Aber es ist gut denkbar auch, dass er tatsächlich die Menschen selbst mit diesem Blut besprengt hat. Und auch im Neuen Testament, Hebräer 9, Vers 19, macht uns deutlich, dass es da heißt, dass Mose das Buch und auch das ganze Volk mit Blut besprengte. Das heißt, also es ist durchaus gut denkbar. Es ist aber für uns auch nicht so entscheidend, wo genau er jetzt das Blut im Einzelnen hingesprengt hat. Viel wichtiger sind zwei Grundsätze, die damit verbunden sind. Und auch da zwei Stellen nochmal aus Hebräer 9. Es lohnt sich, Hebräer 9, das ganze Kapitel mal zu lesen, zu unserem Abschnitt von heute Morgen. Hebräer 9, Vers 18 und Vers 22, das sind zwei Grundsätze, die uns wichtig sind an dieser Stelle. Vers 18, daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Und Vers 22, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wir sehen an dieser Stelle sehr deutlich, wenn der heilige Gott und sündige Menschen in ein Bündnis der Gemeinschaft treten wollen, dann wird das niemals ohne Sühnung von Schuld möglich sein. Dann muss jemand anders für meine Schuld sterben, dann muss unschuldiges Blut fließen, damit ich Vergebung meiner Schuld bekommen kann. Das ist so ein Grundgedanke, der im Alten wie im Neuen Testament sich durchzieht. Und so war das im ersten Bundesschluss, in diesem alten Bundesschluss, dem sogenannten Gesetzesbund, aber so muss es auch beim zweiten, beim sogenannten neuen Bund, den man als Gnadenbund bezeichnen kann, musste auch das so geschehen. Wir haben ja eben im ersten Punkt schon gesehen, dass dieser erste Bund, dieser Gesetzesbund schlussendlich nicht wirklich zu dem Ziel gekommen ist, dass Gott und Menschen dauerhaft in Gemeinschaft leben können, sondern es war irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil wir Menschen, die eine Bundespartnerhälfte, es nicht erfüllt haben. Aber dieser alte Gesetzesbund, der steht wie so vieles im Alten Testament als eine Vorschattung für das Eigentliche, für das Größere, für das Ewigbleibende, das dann in Jesus Christus gekommen ist. Und das ist dieser zweite, dieser Gnadenbund. Das thematisiert der ganze Hebräerbrief sehr eindrücklich. Auch da Leseempfehlung nochmal, vielleicht für die Woche. Ich will mit uns nochmal in zwei Verse oder drei Verse aus Hebräer 9 schauen, die uns noch ein bisschen mehr Aufschluss geben darüber. Hebräer 9, Vers 13 bis 15a, wo es dann heißt, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unrein gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Komplizierte Verse, zugegebenermaßen, aber hier werden sie thematisiert, unter anderem hier, dieser neue Bund, dieser Gnadenbund in Jesus Christus. Und ich will einige Kennzeichen mal nennen, die kennzeichnend sind für diesen Bund, für diesen neuen Bund. Und zwar ist der neue Bund kein zweiseitiger Bund mehr, wie wir das in diesem Gesetzesbund hatten, sondern ist ein einseitiger Bund. Weil nicht ich erfülle das Gesetz, um von Gott angenommen zu werden, sondern Jesus hat vollkommen das Gesetz erfüllt, damit ich schon angenommen bin. Während im alten Bund immer wieder Tieropfer nötig waren, die eigentlich in sich selbst keine wirkliche Vergebung bewirken konnten, die ein Stück weit eher symbolisch waren, um Menschen daran zu erinnern, sie brauchen Sühnung, aber eigentlich nicht die Reinigung selbst bewirken konnten, nur eine gewisse äußere Reinigung, davon lesen wir hier, ist in Jesus im neuen Bund ein für alle Mal das vollkommene Opfer gekommen, das echte Vergebung und, wie es hier heißt, innerliche Reinigung des Gewissens bewirken kann. Im alten Bund war es immer wieder nötig, dass Opfer fortlaufend stattgefunden haben und Erlösung war dementsprechend kein dauerhafter Zustand. Aber durch das ewig gültige Opfer des Ewigen von Jesus Christus hat er im neuen Bund für uns eine ewige Erlösung erworben. Das heißt, der neue Bund in Jesus ist ein ewiger Bund der Gnade. Und all das wurde bewirkt und besiegelt mit dem Blut des Christus. So lesen wir hier in Vers 14. Das heißt, der Bundesschluss durch Jesus für uns heute sieht anders aus, nämlich in der Form, dass er das Gesetz für uns erfüllt, dass er für unsere Schuld am Kreuz die Sühnung vollzieht, dass er uns Vergebung gewährt und dass er uns ewige Erlösung erwirbt und all das mit seinem eigenen Blut unumstößlich besiegelt. Das Bündnis zwischen Gott und uns sieht also anders aus als im Gesetzesbund im Alten Testament und trotzdem ist das Ziel des Bundes am Ende eigentlich das Gleiche. Wenn wir am Ende von Vers 14 schauen, dann steht da, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also wenn du das persönlich in Anspruch genommen hast und weißt, dass dieses Blut Jesu dich hineingenommen hat in den neuen Bund und das zur Erlösung bekommen ist, dann ist das nicht, weil du dem lebendigen Gott dienst, sondern damit du dem lebendigen Gott dienst. Und nun gibt es Christen, die sich an dieser Stelle entspannt zurücklehnen und sagen, ach perfekt, genau das wollte ich hören. Ja, also ich muss Gott nicht dienen, um zu ihm zu gehören. Er nimmt mich auch einfach so an, das passt dann, ich brauche mich jetzt nicht zu sehr bemühen am Ende, sondern ich kann mich dann ein Stück weit drauf ausruhen. Und ich will an dieser Stelle, wenn jemand so denkt, gar nicht auf diese Denkweise eingehen, sondern vielmehr die Frage stellen, selbst wenn es so wäre, dass du Gott nicht dienen musst, um zu ihm zu gehören, ist die Frage ja eigentlich, willst du Gott dienen? Ist es dein Herzenswunsch, für ihn zu leben? Ja, bist du so voller Freude und Dankbarkeit und Begeisterung darüber, dass Jesus das für dich getan hat, sodass alles andere, wofür du sonst noch leben könntest, eigentlich von Jesus in den Schatten gestellt wird? Wenn Gott das Liebste, was er hatte, seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat und durch ihn mit uns einen Gnadenbund schließt und dann selbst sagt, dass er das getan hat, damit wir dem lebendigen Gott dienen, wie könnten wir dann einfach weiterleben wie bisher? Ich will uns, die wir heute Morgen hier sitzen, vielleicht auch schon länger mit Gott unterwegs sind, herausfordern und fragen, ja, wie steht es denn um unser Leben mit ihm und für ihn? Haben wir uns vielleicht zu sehr an diese Privilegien des neuen Bundes gewöhnt und sind eher in so einen geistlichen Schlummermodus verfallen? Oder ist es so, dass diese Botschaft dich immer noch anspornt, wie am ersten Tag, als du zum Glauben gekommen bist? Ja, löst das diesen Wunsch aus, wenn wir sowas hören, wenn wir über sowas nachdenken, dass wir sagen, ich will Tag für Tag mein Leben als Opfer für ihn hingeben. Ich hoffe, dass wir heute Morgen neu bewegt werden von dieser Tatsache, dass Jesus für uns diesen ewigen Gnadenbund besiegelt hat mit seinem eigenen Blut. Und dass wir durch seine Person und durch sein Werk so einen bleibenden Eindruck in unserem Leben bekommen, dass wir für ihn leben wollen. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt heute Morgen noch. Der große Bundesschluss mit eindrücklicher Gottesoffenbarung. Und es geht um die Verse 9 bis 18. Die ganze Passage als solches, über die wir gerade nachgedacht haben, die war mit Sicherheit schon eindrücklich genug für das Volk. Aber jetzt folgen hier verschiedene Gruppierungen und weitere sehr eindrückliche Momente. Also definitiv Mose und auch das Volk erleben hier was Unglaubliches und Eindrückliches. Und auch eine Gruppe von Leuten, von denen wir jetzt in Vers 9 bis 11 nochmal lesen. Da heißt es, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israel hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Also hier begegnet uns, wir erinnern uns daran, das, was Gott schon zu Mose gesagt hatte in Vers 1 und 2. Und jetzt sehen wir hier die Ausführung von dem. Und hier ist die Rede von Mose, der sollte mit Aaron und Nadab und Abihu, das waren die Söhne von Aaron, und dieser ausgewählten Schar von 70 Ältesten, sie sollten hinaufsteigen. Allerdings sollten sie nicht alle zusammen bis zum Gipfel des Berges hinaufsteigen, sondern mit einer gewissen Distanz, die sie immer noch wahren sollten. In Vers 1 haben wir davon gelesen, dass sie von Ferne anbeten sollten und Mose alleine zum Herrn dann nachher herantreten sollte. Wir wissen also nicht genau, wo am Berg Sinai sie sich befanden, aber zumindest erfahren wir, dass es hier heißt, dass sie den Gott Israels sahen. Also sie erlebten eine Gottesoffenbarung. Und jetzt könnte bei dem einen oder anderen Bibelkenner gleich was in den Sinn kommen, nämlich zum Beispiel, ich mache jetzt keine Umfrage, Johannes 1, Vers 18 oder 1. Timotheus 6, Vers 16, wo eigentlich, wenn man diese Stellen kennt, dann weiß man, das kann eigentlich nicht sein, weil da steht doch, dass niemand Gott je gesehen hat. Und das stimmt, ja, und das steht ja da und das muss auch stimmen. Umso einleuchtender ist aber die Beschreibung hier in Vers 10, dass diese Leute da scheinbar etwas sahen, das unter Gottes Füßen war. Das heißt, sie sahen nicht Gott selbst in seiner Gesamtheit, sondern irgendwas, was unter seinen Füßen war. Wie man sich das genau vorstellen muss, das bleibt uns letztendlich verborgen, aber es wird deutlich hier, dass es eine sehr helle und herrliche Strahlkraft hatte und damit war es eine ganz klare und eindrückliche Gottesoffenbarung. Später dann im zweiten Buch Mose, 2. Mose 33, lesen wir, wie Mose zu Gott sagt, dass er seine Herrlichkeit schauen will. Und Gott selbst sagt ihnen dann aber in 2. Mose 33, Vers 20, dass Mose es nicht ertragen könnte, sein Angesicht zu sehen, weil kein Mensch ihn sehen kann und zugleich am Leben bleiben kann. Mose darf daraufhin dann in 2. Mose 33 Gott von hinten sehen. Übrigens ein Link ins Neue Testament. Mose hat diese Bitte und im Neuen Testament in Matthäus 17 am Berg der Verklärung darf er dann Gott sehen im Angesicht Jesu Christi. Aber auch aus diesem Grund ist es also undenkbar, dass sie wirklich Gott komplett sahen an dieser Stelle. Ja? Sie hätten sonst sterben müssen. Das soll in keinem Fall diese Begegnung irgendwie abmildern. Und auch vor allem, wenn es hier heißt, dass Gott seine Hand nicht gegen die Edlen Israels ausgestreckt hat, dann sehen wir, das ist eine besondere Gnade, die er diesen Führungspersonen entgegengebracht hat. Und es ist eine Gnade, die nur möglich war durch diese Opfer, die gerade eben geschehen sind. Und so konnte ihnen diese Gnade gewährt werden. Diese Führer des Volkes, von denen wir hier lesen, und besonders also diese 70 Ältesten, die repräsentieren das ganze Volk Israel an dieser Stelle. Und sie erleben dementsprechend also stellvertretend für das Volk Israel diese Bundesgemeinschaft mit Gott. Und Teil der Gemeinschaft war auch, davon lesen wir, dass sie aßen und tranken. Und hier kommt sehr wahrscheinlich nochmal dieser Gedanke von dem Heilsopfer zum Tragen, was wir eben hatten, wo ja die Opfernden, die dann geopfert hatten, nachdem sie geopfert hatten und also der beste Teil für Gott verbrannt wurde, sie zur eigenen Freude über Gottes Heil und Frieden und die Gemeinschaft mit ihm, dass sie davon essen durften. Und das ist sehr wahrscheinlich das, was sie hier getan haben. Und so erlebten sie die Gemeinschaft mit Gott auf der Grundlage dann von diesem Opfer. Und es war eine eindrückliche Erfahrung. Weiter muss es eindrücklich gewesen sein dann auch für Mose, wie er diese weiteren Worte ab Vers 12 gehört hat. Wo es dann heißt, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Gott sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Also Mose bekommt nochmal ein besonderes Privileg und soll weiter zu Gott heraufsteigen, und zwar damit Gott ihm die steinernen Tafel und die Gesetze und Gebote gibt, wie es hier heißt, die er selbst geschrieben hat. Und gemeint sind damit die 10 Gebote, die werden später auch als Tafeln des Zeugnisses bezeichnet. Und das finde ich ist ein atemberaubender Gedanke, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Also für Mose, er bekommt etwas in die Hand gedrückt, was Gott selbst unmittelbar geschrieben hat. Ich musste so dran denken, manche rasten ja schon aus, wenn sie irgendein Autogramm von irgendeinem Superstar kriegen, ja, und sind da völlig verrückt. Wie viel mehr muss das dann gewesen sein, wenn du etwas in der Hand hast, was Gott selbst geschrieben hat? Auch dort sehen wir eine eindrückliche Gottesoffenbarung. Und nicht zuletzt deshalb wurden diese 2 Gesetzestafeln, die so bedeutsam waren, dann auch später in die Bundeslade mit aufgenommen und mitgeführt. Mose geht also zum Empfang von diesen Tafeln und zu weiteren Anweisungen auf den Berg hoch. Und sein einziger Begleiter, der noch mitgehen darf, zumindest ein Stück, ist Josua. Und das ist der Josua, der uns in 2. Mose 17 schon begegnet ist, bei dieser Schlacht gegen Amalek. Und das ist auch der Josua, der eines Tages der Nachfolger von Mose dann werden sollte. Und alle anderen müssen unten bleiben. Und Aaron und Hur, auch die sind uns schon in 2. Mose 17 begegnet, als Stützen für Mose. Ihr erinnert euch vielleicht, als er gebetet hat dann. Und Aaron und Hur sollen also für die Zeit der Abwesenheit von Mose die Verantwortung übertragen bekommen und die Rechtsprechung im Volk übernehmen. Und so steigt Mose hinauf und wir lesen in Vers 15 davon, dass die Wolke den Berg bedeckte und dann weiter in Vers 16 bis 18 und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. So ähnlich wie in Kapitel 19 sehen wir hier nochmal eine Beschreibung einer sehr eindrücklichen Erscheinung, die das ganze Volk mit eigenen Augen gesehen hat. Wir versetzen uns nochmal kurz hinein, wie sie diese Herrlichkeit des Herrn an dieser Stelle gesehen haben, wie ihnen das vor Augen erschien. Da ist zunächst diese Wolke, die den Berg bedeckt. 2. Mose 19, Vers 8 lesen wir, dass es ein Dunkel des Gewölks war, also eine dunkle Wolke irgendwie. Und diese Wolke bedeckt den Berg 6 Tage lang. Und dann heißt es hier weiter, dass diese Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn vor den Augen der Israeliten war wie ein verzehrendes Feuer. Vielleicht hat der ein oder andere von euch vor kurzem die Bilder gesehen von der Insel La Palma, wo diese Vulkanausbrüche stattgefunden haben. Ungefähr so etwas sahen sie 6 Tage lang und es war wahrscheinlich absolut furchteinflößend. Und sie standen dort unten und haben auf diesen Gipfel hochgeschaut und sich wahrscheinlich gedacht, also wer sagt denn, dass dieses verzehrende Feuer da oben bleibt und nicht runterkommt und uns auch gleich verzehrt. Und was muss das dann für ein spannungsgeladener Moment gewesen sein, nach 6 Tagen, als Gott Mose dann aus dieser Wolke heraus zuruft und Mose in diese Wolke dann hineingehen sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der das so mitgekriegt hat und gesehen hat, dass er unten gestanden hat und gedacht hat, also werden wir unseren Mose, unseren Mittler, unseren Anführer, werden wir den jemals wiedersehen oder war es das jetzt mit ihm? Und vor allem, als er dann 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg war und sie ihn nicht mehr sahen, kann man ins Zweifeln kommen. Es war also eine echte Prüfungszeit, nicht nur für Mose, der in dieser Zeit übrigens gefastet hat, erfahren wir in 5. Mose 9, Vers 9, sondern es war auch eine Prüfungszeit für das Volk, das ja gerade eben ihren Gehorsam feierlich bekundet hat. Diese Zahl 40 ist interessant, sehen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, hat ganz oft so einen Prüfungscharakter. Also es ist einerseits eine Zeit der Prüfung, andererseits eine Zeit, wo Gott auch besonders durchträgt. Wir sehen das zum Beispiel bei Noah in 1. Mose 7, da ist diese Zahl 40. Wir sehen es bei Elia in 1. Könige 19. Wir sehen es auch bei Jesus in Matthäus 4, wo er 40 Tage in der Wüste war. Und Mose war also 40 Tage dort oben und er bekam in diesen 40 Tagen weitere Anweisungen für das Einsetzen von Priestern und für den Bau der Stiftshütte dann. Das sind die Kapitel 25 bis 31, wo das beschrieben wird. Das Volk hingegen war unten und es versündigte sich nicht allzu lange später in dieser Zeit, und zwar trotz dieser eindrücklichen Gottesoffenbarung, die sie erlebt haben. Nun sehen wir in dieser ganzen Begebenheit einmal mehr eine Demonstration von Gottes Macht und von Gottes Herrlichkeit, wie wir das eigentlich im 2. Buch Mose an so vielen Stellen immer wieder gesehen haben. Und trotzdem ist das so weit weg oft von unserem eigenen Erleben. Ja? Und wir denken heute so klein von unserem großen Gott. Ja? Und kriegen vielleicht ein bisschen Ansatz, wenn wir hineinschauen und darüber nachdenken, wie das so stattgefunden hat, wie groß dieser Gott eigentlich ist. Aber damals wie heute ist es der gleiche eindrucksvolle Gott, der sich auch uns offenbart hat. Vielleicht nicht durch ein verzehrendes Feuer, sondern durch seinen geliebten Sohn, durch Jesus Christus. Und davon lesen wir im Neuen Testament in Johannes 1, Vers 14 und 16 und 17, wo über Jesus die Rede ist, der hier als das Wort bezeichnet wird. Und da heißt es dann, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt Vers 16 und 17, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir werden im neuen Jahr auf diese Verse intensiver eingehen, weil wir über das Johannesevangelium predigen werden im neuen Jahr. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Deswegen an dieser Stelle will ich das gar nicht weiter ausführen, aber hier wird deutlich, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut und in Jesus Christus wurde dieser Bund der Gnade für uns gestiftet. Und wir könnten sagen, dieser große Bundesschluss in Christus, der ist mit ähnlichen Dingen verbunden, die wir heute Morgen hatten. Nämlich, indem er selbst alle Konditionen erfüllt hat für uns, indem er mit seinem eigenen Blut diesen neuen Bund besiegelt hat und indem er sich selbst uns eindrücklich offenbart hat. Und das ist die Grundlage, auf der wir stehen dürfen und auf der wir nach seinem Willen leben sollen und dürfen. Und zwar, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, indem er von innen heraus bewirkt, dass wir nach seinem Willen leben wollen. Und ich will schließen heute Morgen zusammenfassend mit einer Stelle aus Hebräer 13, die Verse 20 und 21, die das gut nochmal auf den Punkt bringen. Hebräer 13, Vers 20 und 21, da heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.